Magdalena, ich mag von dir wissen, Stichwort Games, Videospiele. Wie sind da so deine Feelings?
Ich entdecke gerade die Welt der Games für mich.
Oh, wirklich? Was denn? Erzähl mal, was hast du gerade ein Lieblingsspiel? Hast du irgendwas, was du gerade gerne spielst?
Ja, es ist überhaupt nicht so aufregend, aber ich spiele gerade Zelda Breath of the Wild.
Ah, was für ein Spiel! Was für ein cooles Spiel!
Ja, ich habe ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, weil, ne, wenn man diese Art von Spielen noch nicht so gut kennt und am Anfang läuft man vor allem recht viel rum. Aber ja. Also ich entdecke das gerade für mich und es macht mir viel Freude.
Ah, super. Das ist auch eines der Spiele, die mich sehr, sehr lange beschäftigt haben. Mein Lieblingsspiel gerade ist, also ich mag eher so weirde Spiele von so unabhängigen Entwicklern, so Indie-Spiele. So. Ich spiele zum Beispiel gerade Hades 2 oder Hades 2, das Spiel so in der griechischen Mythenwelt. Und man selber ist mal so ein hotter junger Gott oder eine Göttin.
Aha.
Und man kämpft gegen Monster und dann darf man im Whirlpool mit anderen Göttern abhängen und sie daten ein bisschen. Das ist auch ziemlich
klingt
gut.
Klingt voll gut.
Wir könnten jetzt, glaube ich, stundenlang über Videospiele sprechen und das ist eine Welt, die ich persönlich total liebe. Und es geht in dieser Folge auch um die Welt der Videospiele, aber wir gehen da in eine ganz schön dunkle Ecke.
Okay.
Es wird nicht funny, es wird eher ein bisschen ernst. Und es ist für diese Story auch ein bisschen egal, ob du dich jetzt wirklich ganz, ganz viel Videospieler interessierst oder nicht, weil es ist eine Geschichte, die ich heute erzählen will, die uns wirklich alle was angeht, die irgendwas im Internet machen. Es ist die Geschichte von Gamergate.
Ah.
Und es ist die Geschichte über Stalking, über Hetze, eine Geschichte über die Radikalisierung von jungen Männern, eine Geschichte über ganz schön toxische Gamer und es geht auch darum, wie so völlig bizarre Verschwörungstheorien in Communities sich verfestigen, verfangen können und letztendlich geht es in dieser Story um den Beginn von etwas, was wir heute als die Culture Wars bezeichnen, also ne, diese ganzen Online-Kämpfe um Deutungshoheit, um Wokeness, um wer darf was sagen und was nicht und so. Das ist die Geschichte von wie das so ein bisschen auch angefangen hat. Es geht um Gamergate heute.
Hi, ihr hört Browser History, den Podcast, in dem wir zurückscrollen zu den wichtigsten, den komischsten, den absurdesten Momenten der Internetgeschichte. Wir erzählen euch die Stories hinter Memes, Microtrends und Momenten, die Internetgeschichte geschrieben haben. Ich bin Magdalena Pulz.
Und ich bin Dennis Kogel und ich möchte heute eine Geschichte erzählen, die nicht unbedingt fun ist. Es geht um Videospiele, es geht um Feminismus. Irgendwann ganz am Ende geht es auch um Roboter-Dinosaurier und es geht darum, wie die Trump-Präsidentschaftskampagne auch mal versucht hat, Gamer zu radikalisieren. Wir reden heute über die Geschichte von Gamergate. Unsere Story fängt an im August 2014. So eine Zeit, die haben wir ein paar Mal hier im Podcast gecovert.
Ja, 2014 war eine wilde Zeit.
Wilde Zeit. Und wenn du in dieser Zeit in so richtig so nerdy Gamer-Foren unterwegs bist, dann würdest du da auf so einen Post stoßen, der ist sogar für diese nerdy Foren so ein bisschen schräg, der heißt der Zoe-Post. So. Und dieser Post, der kommt von so einem Typen, der nennt sich Eron und der schreibt da über etwas, was erstmal so gar nichts mit Games zu tun hat, nämlich über seine gescheiterte Beziehung.
Fängt schon mal anders an, als ich erwartet habe.
Der schreibt da, der sei da zusammen gewesen mit so einer Person namens Zoe, der hätte sich verliebt in Zoe, die wären zusammengekommen, das wäre voll schön, aber dann ist Zoe ihm fremdgegangen und hat ihm das Herz gebrochen. So, und jetzt ist er ganz, 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 ganz traurig hinterm Boden zerstört. Ich habe das jetzt so ganz, ganz kurz zusammengefasst und so jetzt, wenn man das zusammenfasst, klingt das jetzt nicht so besonders, weil es gibt ja immer so Posts so von wegen hier, ne, ich bin traurig, ich erzähle euch mal ein bisschen von meiner Beziehung oder so, aber das ist nicht irgend so ein Post, der schreibt da sowas, was so Bachelorarbeit länger hat.
Oh.
Das sind 8000 Worte, die er da schreibt.
Was?
30 Seiten Text.
Nein.
Ja. Also das Ding ist so lang, das passt gar nicht in einen Foren-Post. Also da muss er mehrere Posts machen oder dann, er legt dann auch später einen eigenen Blog an dafür, um da drauf zu verlinken, zu sagen, hier könnt ihr das ganze Ding lesen. Das ist ziemlich bizarr, weil das auch so detailliert ist. Und der hat dann da zum Beispiel auch ganz, ganz, ganz viele Screenshots von so privaten Chats drin, private Fotos und so. Und das finden dann die Leute in den Foren, also die Admins in den Foren, so gar nicht cool. Und das wird dann auch teilweise schnell runtergenommen, weil die dann denken so, okay, werden irgendwie private Informationen, private Bilder von unbeteiligten Personen verbreitet. Das ist so Doxing, nennt man das, ne? Also, dass man da irgendwie Dinge verbreitet, die nicht verbreitet werden sollen. Also nicht konsensuell vor allem. Aber der Aaron, der gibt nicht auf. Der ist so, boah, das ist so wichtig. Ich will das überall, also ich will das, das müssen die Menschen wissen, mein Herzschmerz. Und der versucht es dann einfach in weiteren Foren. Und irgendwann landet dieser Post in so richtig unangenehmen Online-Communities zum Teil. Sagt dir 4chan etwas?
Ja, aber nicht genug.
Es ist vor allem ein Forum, wo du anonym posten kannst. Also dein Nutzername ist dann immer so eine Zahlenkette und die wird immer wieder neu generiert. So. Also im Prinzip kannst du da selber mit dir reden, wenn du möchtest, alleine. Und deswegen weiß man nicht, wer hinter diesen Zahlenketten steht. Und 4chan ist bekannt auch für seine ziemlich toxische Diskussionskultur. Also es ist so ein recht derber Ort. Und da verfängt er sich so und da wird er auch viel diskutiert, weil da wird er nicht runtergenommen. Und langsam geht das Ganze viral und das bewirkt was, und zwar so richtig, weil die Leute online, die werden dann so richtig, richtig, richtig wütend auf Zoe aus dem Zoe-Post.
Also die Leute, die lesen das auch. Also ne, das ist ja auch nicht selbstverständlich, das ist ja irgendwie, wenn ne, 30 Seiten, musst du auch erstmal lesen.
Ja.
Wow.
Die machen das.
Hast du das mal gelesen, Dennis?
Ich hab's mal gelesen. Es ist,
und konnte man das gut lesen?
Also nein.
Ist das ein Roman oder?
Nein, es ist furchtbar. Es ist ganz, ganz furchtbar und nervig. Und es ist so, oh mein Gott, hör auf einfach. Naja, egal. Also die lesen es auf jeden Fall. Und die werden richtig wütend auf Zoe. Und die fangen auch an, also dann finden die Zoe und fangen an, die online so richtig anzugehen für diesen Herzschmerz und diese Schmach, die da diesem Aaron angetan wurde. Der arme, arme Aaron. Und jetzt fragst du dich vielleicht, warum interessieren sich die Leute so sehr für Zoe? Weil, what the fuck einfach?
Man könnte doch meinen, dass Aaron schon so genug Rache hatte, indem er jetzt einfach mal alles von seiner Seele geschrieben hat. Das muss doch reichen.
Hast du vielleicht eine Theorie, warum sich Leute für Zoe interessieren?
Ja, die werden sich schon irgendwie mit Aaron identifizieren und werden irgendwie so dieses Gefühl haben, in der Liebe, da sind wir oft benachteiligt. Und
ja.
Vielleicht stimmt es nicht. Ist das so?
Ja, also, ich glaube, da ist was dran. Ich glaub,
so diese ganzen
dran.
Online-Dudes, die da so rumsitzen und so und sich so denken, so boah, schon wieder so eine Person, die voll jemand anderen das Herz gebrochen hat.
Ja.
Typisch.
Ja, ich glaube, da ist definitiv was dran. Aber es braucht ein bisschen Kontext.
Mhm.
Also, kleiner Schritt zurück. 2014, interessante Zeit für Social Media und aber auch eine interessante Zeit für Gaming. Ich stecke da sehr, sehr drin und vor 2014 oder davor so ein bisschen, so in den Anfang der Nullerjahre, war Gaming so ein bisschen erwartbarer. Also da war halt irgendwie so klar, ne, jedes Jahr kommt da so ein neues FIFA, ein neues Super Mario, ein neues Call of Duty. Mhm. Und das spielen wir dann halt so und das sind halt die Games. Und aber so Ende der frühen Nullerjahre, also so 2010er, da gibt's auf einmal immer mehr so Alternativen zu diesen Blockbuster-Spielen. Und das sind eben die Indie-Spiele. Das sind so Spiele von so kleinen Teams, Einzelpersonen. Die haben dann so wilde, kreative Ideen. Also es ist so ein bisschen wie Indie-Rock. So, es ist halt nicht so Stadion, sondern da sind dann so komische Leute, die machen so crazy Dinge und die machen einfach so ihr Ding. Und andere Leute finden das toll. Und Zoe ist sogar so eines der Gesichter dieser Bewegung in Games.
Ach so.
Zoe heißt mit vollem Namen Zoe Quinn, ist non-binär, deswegen versuche ich auf Pronomen zu verzichten, was im Deutschen schwierig ist, also wenn es mir durchrutscht, dann sorry. Und Zoe Quinn hat Aufsehen erregt mit einem Spiel namens Depression Quest.
Klingt super fröhlich. Reiner.
Das ist ein kostenloses Spiel im Browser, ist textbasiert, also da hüpft man nicht, da schießt man nicht, das ist einfach nur so Text und dann klickt man auf Dialogoption, so Auswahloption. Ja, das ist so ein Genre Interactive Fiction, ja, das ist ganz cool. Und die Story in dem Spiel ist, du spielst eine Person mit Depression und du wählst aus, was diese Person so machen soll Tag für Tag. Und dann hat so einen lustigen Kniff, die guten Optionen, also gute Optionen sind sowas wie, putz mal deine Wohnung, such dir einen Therapieplatz. Die sind dann so ausgegraut, die kann man nicht anklicken oder die halt sind so durchgestrichen, weil das heißt so, ja, du bist halt einfach depressiv so und dann hast du einfach nicht die Energie.
Dann ist es nicht möglich für einen,
Genau. Und das ist ganz clever, weil das ja dann wirklich so ein bisschen zeigt, so, ah ja, so fühlt sich das so ein bisschen an. Ne? Also du weißt, was dir gut tun würde, aber du schaffst es einfach nicht, das selber zu tun. Ja. Also ich fand es ziemlich clever und viele andere KritikerInnen eben auch, aber das Lob, das dann so in Blogs und Artikeln, Magazinen dafür kam, das nervt auch so ein paar Gamer, weil, naja, so die Leute, die diese Spiele machen, das sind halt oft Frauen, die sind oft queer, die haben oft so feministische Ansichten und dann äußern die sich auch mal öffentlich, so gegen Rassismus, Sexismus, Kolonialismus, also all diese schlechten Ismen. Und dann gibt es so einige Gamer, die sind so, oh, ich kann es nicht mehr hören. So, also da gibt es zum Beispiel:
Wir wollen schießen auf andere Leute in unseren Spielen.
Ja, voll. Na, also tatsächlich, ich weiß nicht, das ist ganz interessant. Es gibt dann zum Beispiel so einen YouTube-Kanal, Tropes vs. Women in Videogames. Anita Sarkeesian macht den, das ist so eine Medienkritikerin. Die kritisiert da Spiele für so Darstellungen von Frauen. Und Leute regen sich so auf darüber. Ja. Also ich glaube, das hat auch so ein bisschen so zu tun mit so Killerspieldebatten, so 90er Jahre Deutschland. Da hieß es ja oft so, Spiele machen Jungs gewalttätig und zu Mördern. Und dann ist man so genervt. Und jetzt kommen so Frauen und sagen, die machen jetzt Leute zu Sexisten oder wie oder was. Und dann, ohne Selbstironie, sagt man, scheiß Frauen sagen, dass die uns zu das Spiel uns zu Sexisten machen. So. Tritt mal vielleicht einen Schritt zurück, überleg mal, was du gerade sagst. So, ja, ist das. Naja, okay, also es gibt Leute, die halten halt diese Kritik null aus und die finden das nervig. Ja. Die haben so das Gefühl, da will ihnen jemand die Spiele schlecht reden und wegnehmen vielleicht. So, ah, jetzt darf ich nicht mal mehr FIFA mit den Jungs zocken. So, was soll denn das? So, jetzt ist nur Spiel über Depressionen gut oder was? So ist das. Und die fragen sich so, warum passiert das denn? Warum ist auf einmal, reden wir über irgendwie Depression Quest und nicht über Call of Duty? Was soll denn das? Und im Zoe-Post, da scheint zwischen den Zeilen so eine Antwort dafür versteckt zu sein. Weil einer der Menschen, mit denen Zoe Aaron angeblich betrogen haben soll, ist ein Journalist.
Ach nee, ach, ah, da soll sich die Person quasi reingeschlafen haben. Na klar, wie soll es sonst sein, ne? Ach, ist das armselig.
Ja, ja, also dann kommen so Forenposts und YouTube-Videos raus und dann wird eben dieser Vorwurf laut. Indie-Spiele sind eine Verschwörung. Ja, also diese ganzen neuen SpieleentwicklerInnen da draußen und die JournalistInnen, die stecken alle unter einer Decke, also wortwörtlich. Ja, die sind alle einfach.
Boah.
Die schäkern alle miteinander und deswegen ist alles so, wie es ist.
Ist doch dieser ganz typische psychische Ding, so dass die Leute dann denken, wenn jetzt was Neues, Tolles da ist, dann ist meins nicht mehr toll. Dann wird mir da was weggenommen quasi, anstatt zu sagen, okay, es gibt diese Art von toll und diese Art von toll. Nee, es geht nicht, nur meins ist toll. Ja.
Jetzt fragst du dich vielleicht, ist eigentlich was dran an dieser Verschwörungstheorie? Ich weiß nicht.
Ja, also ja, vielleicht täusche ich mich auch. Also vielleicht bin ich ja auch gebiased. Vielleicht ist ja auch was dran. Dennis.
Nein. Nein, also eher nicht. Also,
aber nicht so ganz sicher, oder was?
Ja, es ist, also man muss da schon ein bisschen genauer sein. Im spezifischen Fall von Zoe Quinn gab es wohl auch tatsächlich eine Beziehung mit einem Journalisten, der Zoe Quinn auch mal erwähnt hat in ein paar Artikeln und
also es war schon wenigstens auch ein Videospieljournalist.
Ja, ja, genau.
Journalist heißt ja noch gar nichts. Er könnte ja auch, keine Ahnung,
Auslandskorrespondentin. Ja, genau. Nee, also es gab mal diese Beziehung mutmaßlich. Der Journalist wird sogar bei Depression Quest in der Credit-Section erwähnt unter Special Thanks. So, also die haben, ich vermute, eine freundschaftliche Beziehung gehabt. So, vielleicht war da auch mehr. Ich weiß es nicht, ich stecke da nicht so drin. Und was auch immer zwischen den beiden aber gelaufen ist, so beziehungstechnisch, das lief wohl erst danach und so die Timeline ist da so ein bisschen unklar und wenn man sich jetzt so die Artikel anschaut, es gab nicht viele, es ist nicht so, als ob der irgendwie 1000 Artikel über Zoe geschrieben hat, da war auch nichts so richtig, wo ich jetzt sagen müsste, aus so einer journalismusethischen Perspektive, da hat der aber richtig, also da hat der so richtig Werbung gemacht für Zoe. Zumal ist es ja dann eh ein bisschen absurd, weil ich hab's ja schon gesagt, Depression Quest ist umsonst. Zoe verdient damit kein Geld, sozusagen. Also, ich weiß nicht.
Ja, schwierig, ne? Im Gegensatz zu den Leuten von FIFA.
Richtig. So, aber das ist den Leuten egal. Die regen sich einfach weiter auf. Zoe Quinn wird bedroht, beleidigt, belästigt. Ich finde das ein bisschen absurd, weil ich denke mir dann, eigentlich müsste doch zumindest der Journalist eher das Problem sein als Zoe Quinn.
Tatsache. Gut, dass du es sagst.
Naja.
Das ist richtig.
Okay, also Quinns Social Media Accounts werden dann zum Teil gehackt, die Adresse wird ins Internet gestellt, dann finden Leute irgendwie so alte Nacktfotos von ihr und stellen die online, die war mal Model, so, also das ist jetzt nicht, aber trotzdem, also was soll das denn? Und später stellt sich dann raus, da bilden sich so richtige Gruppen, um so diese Hasskampagne gegen Zoe Quinn zu koordinieren und dann auch so neue Ziele rauszusuchen unter Freunden von Zoe Quinn.
What?
Also es ist richtig crazy.
Krass.
Und da springen dann immer mehr und immer extremere YouTuber dann auch auf den Zug auf, machen so stundenlange Videos, wo sie erklären, wie da diese Verschwörung funktioniert und so.
Aber was ist das Ziel? Also was machen die? Was ist das Ziel, dass alle erkennen, dass Zoe Quinn eigentlich kein gutes Computerspiel gemacht hat oder... Also,
ich glaube, das Ziel ist, diese neuen Leute, die irgendwie Indie-Games machen und die queer und feministisch sind, aus den Games wieder rauszudrängen.
Abzuschrecken.
Genau, abzuschrecken und diese Leute wieder aus der Community zu drängen, zu sagen, wir wollen euch hier nicht.
Ah, verstehe.
Und um den 15. August 2014, dann ist das Ding wirklich endgültig viral und ein paar Wochen später wird es nochmal absurder, da twittert sogar der Schauspieler Adam Baldwin, bekannt aus der Serie Firefly.
Ah, einer der Baldwin-Brüder.
Witzigerweise nicht. Der ist nicht mit dem verwandt.
Keiner der Baldwin-Brüder.
Genau.
Aber mal gleich schlau getan, die Magdalena.
Der ist absurderweise nicht mit ihnen verwandt und ist aber vor allem bekannt, dass er so auch eher so in der Verschwörungsecke unterwegs war, zumindest in der Zeit. Und Adam Baldwin twittert darüber und gibt dem Ganzen den Namen, der sagt, es ist Gamergate. So in Anlehnung an Watergate zum Beispiel.
Ah.
Der findet das super. Der findet das super, dass da endlich mal was gegen diese schreckliche Verschwörung gemacht wird.
Ein Exempel statuiert.
Es ist wirklich eine schlimme Zeit. Also Zoe Quinn und auch andere Leute, die fühlen sich so sehr bedroht zum Teil, dass die zeitweise von zu Hause regelrecht vertrieben werden. Also dass die fliehen, dass die irgendwie versuchen, sich zu verstecken davor. Also das sind also nicht nur Zoe Quinn, sondern auch andere Leute. Und die Leute, die dann Zoe Quinn zur Seite stehen, die dann drüber schreiben oder sich äußern oder Solidarität äußern, die geraten dann selber ins Visier von den Gamergate-Leuten. Da wird dann auch versucht rauszufinden, was mit denen los ist. Also da haben Leute richtig, richtig Angst. Währenddessen sagen halt diese Gamergate-Unterstützer, dass es ihnen gar nicht um Zoe Quinn geht oder um den Journalisten, sondern es geht ganz generell um Ethik im Spielejournalismus. Das ist nämlich...
Ach so, ach so, auf einmal.
Genau, das ist ein ganz hehres Ziel, das sie verfolgen. So, da muss man... Das hat nämlich nichts mit Belästigung zu tun, nämlich. Und alle, die belästigen, die gehören da nicht wirklich dazu, sondern also das ist wirklich, wir reden hier, das ist einfach eine journalismusethische Diskussion, die wir hier führen, zusammen mit.
Total normal alles.
Total normal. Und also als das los war, da war ich beim Jugendradio und habe das auch so ein bisschen gecovert, so für so unsere Tech-Sendung damals. Und ich muss sagen, das war einfach so absurd nervig. Das war so eine beschissene Zeit im Internet, kann ich sagen. Also, weil wenn du irgendwas dazu getwittert hast oder geschrieben hast oder irgendwie im Radio drüber gesprochen hast, dann hattest du wirklich später so Dutzende Leute in den Mentions, die dich damit vollgelabert haben, dass du ja nichts weißt und dass das um Ethik im Spielejournalismus geht und dass Belästigung da gar nichts mit zu tun hat. So, und bist so, ich sehe das doch. So, da werden Leute, ne, da haben Leute Angst und so, nee, das hast du falsch verstanden. Lass uns mal darüber reden. Und so,
oh, wie unangenehm.
Also das ging dann wirklich zu der Zeit so weit, dass Leute einfach Angst hatten, das Wort Gamergate zu erwähnen, weil das war dann wie so ein Signal, dass alle da so angezogen hat davon.
Mhm.
Richtig unangenehme Zeit. Und es wird noch krasser und noch bizarrer.
Was? How? Ich dachte, das ist schon die Spitze, was man im Internet an Scheiße erreichen kann, ehrlich gesagt.
Ja, würde man meinen, aber es wird halt noch absurder, weil also 2014 ist ja nicht nur dann eine wilde Zeit für Games, sondern es ist auch politisch eine relativ stürmische Zeit.
Ja.
Wir gucken auf USA und Europa und da gibt's ja diese neue rechtsextreme Bewegung, die da so aufkam, die Alt-Right.
Ja.
In Europa kennt man das vielleicht auch eher so unter identitäre Bewegung, so als Ausleger dieser rechtsextremen Politik, also vielleicht so, ich weiß nicht, man so die Ideologie dahinter irgendwie ganz einfach erklärt. Da geht es um so diese Great Replacement Theorie.
Uff, ja.
Kannst du das, weißt du, was das ist?
Ja, die Idee, dass sozusagen Migranten und Migrantinnen ins Land kommen und dass dahinter ein großer Plan steckt, dass die weiße Bevölkerung ausgetauscht werden soll und wir vertrieben sozusagen.
Genau.
Was schon echt, also wenn man es so erklärt, schon echt ganz schöner Bums
absolut.
Ist. Also
ja, absolut. Gut. Total. Ja, und zu dem Zeitpunkt läuft das alles eher so unterm Radar. Das ist eher so ein Nischending, so für Neonazis und so Neonazis und alle, die es werden wollen. Aber jetzt gibt es da so ein paar Leute, die wollen diese rechtsextremen Ansichten, die wollen die mitten in den Mainstream bringen. Die denken so, die Zeit ist reif, die Leute wollen das und wir wollen das ihnen geben. Und einer der Akteure, die da ganz oben mitspielen, ist ein gewisser Steve Bannon.
Da haben wir ihn, den Steve.
Ja, der hat schon ganz viel in seinem Leben gemacht. Der war mal in der Navy, der war mal im Finanzwesen, der hat mal Filme produziert. Und 2014 leitet er eine Webseite namens Breitbart.com.
Die auch Trump groß gemacht hat.
Die auch Trump groß gemacht hat. Genau, kommen wir später zu. Und Breitbart war ja wirklich so das Mainstream-News-Portal für Rechtsextreme in den USA. Und 2014 hat es aber so ein bisschen so ein Problem, weil es ist gar nicht erfolgreich. Es läuft gar nicht gut bei Breitbart.
Oh.
Aber dann, im Sommer 2014, fällt Bannon diese ganze Gamergate-Geschichte auf.
Da werden doch die richtigen Töne angespielt. Da könnte man
doch
anknüpfen.
Aha. Frauen blöd finden und irgendwie so queere Menschen.
Wir wollen doch wieder Ballerspiele und FIFA.
Genau. Und Bannon setzt da seine Geheimwaffe an auf die Gamergate-Geschichte, nämlich Milo Yiannopoulos.
Okay, den Namen habe ich noch nie gehört.
Oh, wirklich? Ah. Oh.
Nee.
Oh, Milo. Oh Mann, das ist auch so ein totaler Main-Character des Internets. Ja? Also das ist ein schwuler britischer Journalist, ein Anführungszeichen, weil der macht ganz schön viel Scheiße. Und der provoziert seit einer Weile mit so rechtsextremen Aussagen.
Mhm.
Ja, der war mal so in UK, war der mal so Tech-Journalist und dann fängt er plötzlich an, irgendwie auch so rechtsextreme, rechte Aussagen zu machen. Das ist jetzt auf einmal so eher so super, ultra rechts, super konservativ. Das ist einfach so ein provokanter Typ. Und Yiannopoulos und Bannon, die sehen in den wütenden Gamern eine neue und sehr dankbare Zielgruppe für eben ja ihre rechte Newsseite. Und dann beginnen sie halt mit der Arbeit. Also sie schreiben erstmal ja so ja, schmeichelhafte Artikel über Gamergate und locken die damit auf die Seite.
Mhm.
Und dann versuchen Bannon und Yiannopoulos die Gamergater auch dann so von weiteren rechtsextremen Themen zu überzeugen und zu begeistern. Ein paar Jahre später kommen E-Mails raus, die hat BuzzFeed veröffentlicht. Die zeigen, Yiannopoulos hat da so zum Teil mit bekannten Neonazis zusammengearbeitet. Also auch wirklich so zum Teil so, schreib mal Teile von meinen Artikeln.
Uff, nee. Oi.
Wo wir jetzt mal so von Ethik im Journalismus reden, aber hey.
Boah.
Um quasi ja halt diese rechtsextremen Thesen und Positionen zu popularisieren. Und das ist ganz schön krass, finde ich.
Das ist mega krass. Gerade, ne, wir sind ja beide auch Journalisten und Journalistinnen. Vielleicht finden wir das noch krasser als andere Menschen. Aber ja, Zusammenarbeit mit Rechtsextremisten ist halt jetzt nicht die Art von objektiver Berichterstattung, die ich gut finde, sage ich mal so.
Nee, würde ich auch nicht unterstützen. Aber für Breitbart und Milo und für Steve Bannon ist es ein Riesenerfolg. Aus Milo Yiannopoulos wird dann zeitweise so ein richtiger Shootingstar in den USA. Der macht dann so eine College-Campus-Tour. Sein Erscheinen löst dann so richtige Aufstände auf, Proteste, dass Leute den nicht wollen. Und das wird dann aber wiederum benutzt für seine Popularisierung. Von wegen hier, ne, da Leute haben so Angst vor mir, die machen Proteste, weil ich da so krasse Sachen sage. So. Also der wird dann ein richtiger Star. Und ja, diese Erfahrung mit Gamergate auf Breitbart, die bringt dann Bannon zu Trump.
Ach krass.
Auch jemand, der Frauen belästigt, Verschwörungstheorien verbreitet und einfach ein unangenehmer Typ ist. Die kommen dann zusammen, ja, weil Bannon dann quasi sagen kann, komm, ne, ich habe hier so Erfahrung mit.
Ich habe eine große Plattform,
ich weiß, wie das online funktioniert, alles. Und im August 2016, also 2 Jahre nach Gamergate, wird Steve Bannon ja tatsächlich der Chefstratege von Donald Trump.
Ach krass, also die Erfahrungen von Gamergate haben echt tatsächlich direkt eigentlich dazu beigetragen. Wow. Uff.
Ja, und das ist total absurd, wenn man darüber nachdenkt. Ja, also dann hieß es auch später von Leuten, die sich halt mit der Alt-Right und mit Trollen und mit Trump beschäftigen, so ja, da kann man eine direkte Linie spannen. Und angefangen hat das halt alles mit einem 8000 Wort langen, bizarren Beziehungspost.
Krass, also die haben sich auch so richtig ihre eigene Leserschaft, ihr eigenes Publikum herangezogen. Die haben gesehen, ah, in diesem Thema, da könnte das stecken. Und dann haben die angefangen zu füttern und für sich einzunehmen und dann am Schluss den Namen
aufzuklatschen. Ich weiß, also wenn man das so hört, dann finde ich, klingt man dann selber selber so ein bisschen wie so ein Verschwörungstheoretiker, oder? Also dann
da, ja genau. Und dann war hier und dann die ist dort und dann hat es Sony und ich weiß genau, so, was du meinst.
Es ist auch wichtig zu sagen, okay, also ich glaube nicht, ich glaube, das würde auch niemand sagen, dass das Gamergate alleine Trump ins Weiße Haus gebracht hat. So, ich glaube, das ist nicht haltbar zu sagen, so, die sind alleine daran, das ist ohne, das wäre nicht möglich gewesen. Aber ich glaube halt, dass es einen Beitrag geleistet hat. Dass es ein Puzzlestück war, ein kleines Puzzlestück dafür.
Ja, also die sozioökonomische Situation in den USA, wie die Gesellschaft sich entwickelt hat über die Jahrzehnte, welche Diskurse es da gegeben hat und sowas, das ist natürlich alles vorher auch schon da.
Ja.
Aber es ist natürlich schon interessant, dass es eine Plattform gibt, die schafft, die so für sich zu nutzen quasi.
Ja. Ja, und letztendlich war halt Gamergate für Rechtsextreme auch so ein Beweis, dass diese ganzen Theorien, die sie haben über die Welt und über die Menschheit und über Politik und so, dass die halt anschlussfähig sind. Also dass die halt gar nicht, für viele Menschen gar nicht so abwegig sind und also vor allem, dass die verfangen können bei jungen Männern im Internet.
Und dass man den Diskurs auch leiten kann. Ja. Also, dass sie es offensichtlich geschafft haben, dass Menschen wie du zwischendrin schon drüber nachgedacht haben, soll ich jetzt nochmal was zu Gamergate posten, weil dann kriege ich wieder den ganzen Shit von der Ecke. Also,
total. Ja. Ich finde, das sieht man eigentlich auch bis heute, dass es so Sachen gibt, wo man dann denkt, so, oh, ja, wenn ich zu dem Thema, zu dem Hashtag, zu der Person jetzt irgendwas ins Internet sage, dann habe ich wieder irgendwie 3 Millionen Menschen da unter und in meinen Menschen, das möchte ich mir einfach nicht geben. Und dann sagt man einfach nichts. Und das ist schon interessant, finde ich.
Ja.
Und letztendlich war Gamergate natürlich auch so eine Art Online-Labor, um dann auch diese Taktiken auszuprobieren in so einem kleinen Space. Und diese Taktiken, die sie da ausprobiert haben, die werden halt bis heute weiter genutzt. Ich will es aber auch nicht so hoffnungslos klingen lassen, weil es gab auch ganz viel Widerstand dagegen. Und vor allem allen voran muss man da wirklich Zoe Quinn erwähnen.
Mhm.
Zoe Quinn hat da super viel Aufklärung geleistet, hat sich dagegen gestellt, hat zum Teil die Chatgruppen infiltriert, in denen quasi das Ganze koordiniert wurde.
Ach krass.
Weil ist halt auch so ein Kind des Internets, die kennen sich aus mit Chatrooms und irgendwie so Hacking-Tools und bla, so weiß halt, wie das geht, hat das gemacht, hat da aufgeklärt. Hat anderen Betroffenen auch geholfen, hat da sogar so eine Mini-Organisation gegründet, wo Leute, die so von Online-Mobbing betroffen sind, sich hinwenden können. 2015 hat Zoe Quinn sogar bei einer UN-Versammlung über Online-Belästigung gesprochen. Um es mal aber an der Stelle nochmal deutlich zu sagen, das hat wirklich immensen Schaden angerichtet. Also es gibt Leute, die deswegen ihre Jobs verloren haben oder die dann einfach gesagt haben, ich möchte nicht mehr in dieser Community oder in dieser Welt arbeiten, ich bin raus, so, das ist zu krass. Das ist auch für JournalistInnen, die halt irgendwie Games covern, also das kommt so oft vor, dass die von Online-Mobbing betroffen werden. Also das ist ein richtiger Faktor dafür, dass man diesen Job nicht macht, so der auch nicht besonders gut bezahlt ist in den meisten Fällen. Das ist dann so, warum mache ich das eigentlich? Leute hassen mich und ich kriege kein Geld mehr. What the fuck einfach so.
Und ich arbeite viel zu viel, weil so ein Spiel durchzuspielen dauert ja auch ewig.
Also, okay. Gamergate, die Bewegung, ist nach der Trump-Wahl aber auch tatsächlich irgendwann auseinandergefallen. Die Rädelsführer sozusagen, die sind dann einfach, also die sind nahtlos in den Rechtsextremismus übergegangen, genau, also die sind dann noch extremer geworden und nach einer Weile ist es dann auch so, glaube ich, den meisten Leuten klar geworden, dass es jetzt nie die große Verschwörung gegeben hat, um Spiele feministisch zu machen, das konnte man nicht belegen aus irgendwelchen Gründen, so, also dann war Gamergate vorbei. Also es ist eher so ausgelaufen. Es war jetzt nicht so, dass es den einen Moment gab, dann war es vorbei, sondern es ist eher so ausgefisselt.
Mhm.
Aber trotzdem, der Rechtsextremismus ist ja dann danach in den USA und international auch erstarkt. 2017 gab es zum Beispiel diese krasse Alt-Right-Rally in Charlottesville. Ne? Also da sind diese Neonazis mit ihren Fackeln aufmarschiert.
Ja.
Eine Gegendemonstrantin, Heather Heiss, die wurde von einem Neonazi getötet tatsächlich. Einfach krass, was da passiert ist. Und ich meine, wir sehen ja bis heute irgendwie Gewalt und rechtsextreme Aufmärsche und so.
Ja.
Für mich so ein kleiner Trost, den wichtigsten Stimmen in Gamergate ist es nicht besonders gut ergangen. Milo Yiannopoulos, der hat seinen Job bei Breitbart verloren, ist dann irgendwann bankrott gegangen und zuletzt hat er für Kanye West gearbeitet.
Oh, die finden sich echt immer alle. Ist ja der Wahnsinn.
Da landen am Ende alle dann bei Kanye und so. Also, ja, ich weiß auch nicht. Steve Bannon, vor kurzem hieß es, der muss jetzt 4 Monate ins Gefängnis wandern. Ansonsten macht er so einen bizarren Verschwörungspodcast.
Ah ja.
Wenn man da reinhören möchte, tut's nicht.
einfach lassen. Manchmal einfach auch lassen.
Man muss nicht alles machen. Man muss ja nicht alles machen. Aaron, der Verfasser vom Zoe-Post, der ist einfach in der Versenkung verschwunden. Ja, und Zoe Quinn hat einfach weitergemacht, arbeitet an Spielen, schreibt Comics, Bücher, so. Macht einfach weiter.
Geil. Feier ich absolut. Jeder kann sich ja vorstellen, wie heftig es ist, ne, wenn du nur eine kleine Kritik bekommst. Aber wenn du über Jahre hinweg Ziel einer organisierten Kampagne bist und du trotzdem irgendwie da stark bleibst und du das irgendwie ja erkennst, dich ermächtigst und dir das nicht wegnehmen lässt, das finde ich wirklich beeindruckend.
Mhm.
Starke
Total.
Person.
Ja. Und ich dachte mir dann so, ja, okay, also gut, dass ich nie wieder irgendwas über Gamergate lesen muss. So, es ist vorbei, cool, das war's, oder uncool, aber it's over. Also, aber dann dieses Jahr Gamergate 2.
Nein! Oh! Wer will das?
Ja, es gab dieses Jahr den Hashtag Gamergate 2, der ist dann irgendwie auch mal wieder getrendet vor ein paar Monaten. Es war wieder derselbe Scheiß. Es war wieder derselbe Scheiß. So, also ne, 10 Jahre danach haben sich wieder Leute online organisiert, um Minderheiten in der Games-Industrie anzugreifen, weil der Anlass diesmal war, da gibt es so eine kleine Beratungsfirma aus Kanada und diese kleine Beratungsfirma, die macht angeblich alle Spiele queer und feministisch. Ja, zum Beispiel gab es den Vorwurf,
ja, klar.
Ja, die sind auch bestimmt schuld, dass im PlayStation-Spiel Horizon Zero Dawn, da kämpft man gegen Robodinosaurier. Das ist sehr cool, cooles Spiel.
Hier ist der Robodinosaurier. Ja. Ich schwöre, ich habe gewartet auf den Robodinosaurier.
Und da ist er.
Yeah.
Der schwule Robodinosaurier. Die haben den schwul gemacht. Nee, also der Robodinosaurier ist immer noch ein Robodinosaurier und weiß nicht, steht auf andere Robodinosaurier. Aber die haben dann gesagt, guck mal, im zweiten Teil ist die Heldin, die ist jetzt hässlich. Die war im ersten Teil so hübsch und im zweiten Teil ist sie hässlich.
Ich habe das mitbekommen.
Ja?
Das habe ich mitbekommen. Und sie sah einfach aus wie eine normale Person. Und es war so, hä, was? Die ist nicht mal hässlich. Was wollt ihr?
Was redest du da
so? Ja, und es ist natürlich schon tatsächlich als Frau manchmal ein bisschen störend, wenn du halt Spiele anschaust und die haben immer so kleine Brustpanzer als irgendwie sowas. Und wenn du dann mal eine normale Person siehst in einem Videospiel, das ist ja auch tatsächlich so befreiend, ehrlich gesagt. Und dass dann sofort irgendwelche A-Löcher aus der Ecke gekrochen kommen und sagen, Entschuldigung, ich will, dass sie aussieht wie ein Sexpüppchen, bitteschön.
Absurd.
Ein
riesengroßer Quatsch. Und diese Leute, die haben auch wirklich keine Ahnung, wie Spiele entwickelt werden und was die Rolle von so Beratungsfirmen ist und wie das funktioniert. Und es ist riesengroßer Quatsch. Und also zum Glück muss man sagen, diese Bewegung, also Gamergate 2, ist nicht so richtig in Gang gekommen. So, das hat es nicht geschafft, irgendwie so ein Riesenmomentum aufzubauen. Ich weiß jetzt nicht, woran es liegt. Also vielleicht fehlen da die richtigen Anführer, weil die im Gefängnis sitzen oder bei Kanye arbeiten oder so. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass Twitter nicht mehr so wichtig ist, sodass da einfach niemand mehr rumhängt.
Dennis, oder die Welt hat sich verbessert. Vielleicht sind wir auch einfach ein Stück weiter. Weil es ist natürlich schon so, dass dahinter ja auch, also man kann natürlich vermuten, ja, da gibt es Leute, die eine Agenda haben und die wollen jetzt irgendwie einfach uns alle queer und keine Ahnung was machen, ne? Hier die ihre Agenda aufoktroyieren, ja. Aber in den meisten Fällen, ganz oft, ist es ja tatsächlich der Kapitalismus, der da was ändert.
Aha.
Und zwar ne, im Gaming zum Beispiel, dass halt neue Zielgruppen erkannt werden. Zum Beispiel, dass auch Frauen oder queere Menschen vielleicht ganz gerne gamen und dass die eventuell auch repräsentiert werden möchten. Und wir sind also einfach mal ne, ins Mikro gesagt, wir Frauen sind halt einfach 52% der Weltbevölkerung. Wir sind mehr. Es tut mir leid.
Ja. Und was ich halt so, ich weiß nicht, ich habe Zoe Quinn vor Gamergate tatsächlich einmal getroffen, auf so einer Konferenz.
Nein.
Aber also so ganz, ganz.
Wie war die Person?
Super nett. Weil, was ich da so toll fand, war, Zoe Quinn war dann so, wir haben so ein bisschen geredet und ich habe irgendwie gesagt, so, ich finde irgendwie cool, was du machst. Und Zoe Quinn war dann so, ja, cool, aber hier, also, mach du doch ein Spiel. So, du solltest ein Spiel machen. Und das fand ich, Das fand ich so gut. Also das war nicht irgendwie so von wegen, hier bla, du weißer Typ, so du hast hier nichts mehr zu suchen, wir non-binären
machen jetzt nur noch unser Ding.
Machen jetzt unser Ding, so Spiel über Depressionen, alles ist traurig und alle sind schlecht drauf. sondern es war echt so, nee, komm, also ne, jede Stimme ist willkommen, mach du dein Spiel, ich mach mein Spiel, wir alle machen Spiele, wow, das ist so eine schöne Welt. Und ich fand das total inspirierend, weil das war so voll, boah. Also das war überhaupt nicht irgendwie exklusiv, sondern es war so jeder soll mitmachen. Ja.
Voll schön. Hätte überhaupt nicht besser sein können. Freut mich auch, dass die persönliche Begegnung genau das widerspiegelt.
Ja. Also, toll. Genau. Und das finde ich eine viel schönere Zukunftsvision als irgendwie komische Kulturkämpfe und Breitbärte und so weiter und so fort.
Ja, bin ich dabei.
Aber ich finde halt, Gamergate letztendlich hat auch ein bisschen gezeigt, man kann sich aber nicht darauf verlassen, dass das alles schon irgendwie besser wird. Und man muss das auch mal verteidigen, so, und man muss da einstehen für die Dinge, die man glaubt, und auch, also vielleicht auch einstehen gegen Rechtsextremismus, ja, das ist vielleicht auch irgendwie eine gute Sache.
Vielleicht auch eine Idee,
ja,
ne?
Und also auch wirklich, dass der bizarrste Online-Mist, also wirklich irgendwie 8000 Worte Bachelorarbeit über eine Beziehung, dass das also im Internet auch dann gigantische Konsequenzen haben kann für unser Leben. Das war Browser History über Gamergate und den bizarren Aufstieg der neuen Rechten im Internet.
Wenn euch diese Folge und dieser Podcast gefallen haben, abonniert uns zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts, Podimo und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns vor allem auch über Bewertungen und nicht über crazy Verschwörungstheorien.
Browser History ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag von Podimo. Alle Links zu unseren Quellen findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr Feedback, Themenwünsche, Kommentare habt, unsere E-Mail-Adresse ist hallo@browserhistory.de.
Zum Team gehören Tatjana Tamerus, Christian Alt, Michael Badlewski, Joey Fleischhauer, Tristan Lehmann, Juliane Rinne, Maybrit Döge und Laura Schmidt.
Wir sind Dennis Kogel
und Magdalena Puls und wir sagen Tschüss, Servus und bis zum nächsten Mal.
Hey Babys, Bock auf Real Talk? Warum bereue ich inzwischen einige meiner Beauty-OPs?
Warum ist es so unglaublich schwer, in der heutigen Zeit zu daten?
Wir sind Sandra Lambeck
und Aileen de Silva, eure 90s Babies.
Als beste Freundinnen mit einer gemeinsamen Liebe für Musik, Essen, Fitness und Lifestyle bringen wir euch unseren Podcast 90s Babies.
Immer dienstags erwarten euch Gespräche ohne Filter, einfach nur eine gute Zeit. Zwischen 90s Nostalgie und dem echten Millennial Life, von Popkultur bis Lifestyle, sagen wir, was Sache ist.
That's so 90s. Für Zurückhaltung, Toxic Positivity und People-Pleasing haben wir keine Zeit. Macht euch bereit für ehrliche Gespräche. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge 90s Babies bei Podimo und überall sonst, wo ihr eure Podcasts hört. Hört rein, wir freuen uns.